Wir haben es zu Beginn der Versammlung gehört, auch in der Kurzpredigt. Wir halten heute den siebten und letzten Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. Eine Jahreszeit, in der wir uns Gedanken machen über unseren Lebensweg, unseren Wandel, unsere Verpflichtung, den Weg Gottes zu gehen. Und dieser Weg beinhaltet natürlich, dass wir uns beherrschen. Die Sünde zu überwinden ist mit Beherrschung, Selbstbeherrschung verknüpft. Werfen wir zu Beginn der Predigt einen etwas scherzhaften Blick auf all das, worauf wir achten müssen, wenn es um uns selbst geht, um unseren Körper. Zum Beispiel sagte Jesus Christus in der Bergpredigt, wir sollen auf unser rechtes Auge achten. Und wenn unser rechtes Auge uns Ärgernis bereitet, dann sollen wir es ausreißen. Das meinte er natürlich nicht buchstäblich, sondern symbolisch. Und im gleichen Zusammenhang sagte er in der Bergpredigt, wenn unsere rechte Hand uns zur Sünde verführt, dann sollen wir in ähnlicher Weise mit der rechten Hand umgehen. Er sagte, es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Also in das Höllenfeuer, Gehenne, steht dort im griechischen Urtext. Und an dieser Aussage Jesu Christi erkennen wir, dass Gott schon interessiert ist, wie wir mit unseren diversen Körperteilen umgehen. Was soll das für diejenigen bedeuten, die Linkshänder sind? Sind sie dann frei, weil Jesus nur vor der rechten Hand gewarnt hat? Und was ist, wenn wir das rechte Auge schließen? Also kann ich mir mit dem rechten Auge kein Ärgernis bereiten, jetzt darf ich mit dem linken machen, was ich will. Nein, wir haben andere Bibelstellen, die Gottes Interesse, seine Aufmerksamkeit erweitern. Zum Beispiel in den Sprüchen lese ich uns drei Verse vor, in Sprüche Kapitel 6, wo es heißt, diese sechs Dinge hasst der Herr, diese sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, also beide Augen, ja, nicht nur das rechte, sondern alle beide, links und rechts, falsche Zunge. Auch auf die Zunge müssen wir achten. Hände, beide Hände, nicht nur die rechte Hand, auch die linke, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, müssen wir auch auf das Herz, auf die Organe achten, das arge Ränke schmiedet. Füße, die Behende sind, Schaden zu tun, auch auf die Füße müssen wir achten. Paulus schreibt im Philipperbrief, ihr Gott ist der Bauch. Und ich denke, wir alle wissen, die Bibel warnt davor, dass wir, wie Luther es ausdrückte, Fresser und Säufer sind. Das sollen wir nicht sein. Da geht es um den Bauch, auch um die Kehle. Die Bibel, auch das Neue Testament, enthält eine Menge Warnungen vor sexueller Freizügigkeit und welche Körperteile damit gemeint sind, das wissen wir. Also bei unserem Wandel mit Gott sind wir ständig bemüht, was machen jetzt meine Hände, was machen meine Augen, was machen meine Lippen, was machen meine Füße, was macht der Bauch? So könnte man es scherzhaft sehen. Aber wir alle wissen, wie es uns der Apostel Jakobus sagt, dass alles, was wir mit unserem Körper tun, die Taten, die wir vollbringen, die fangen hier oben an. Und beim Fest der ungesäuerten Brote geht es nicht vordergründig darum, was wir mit all diesen verschiedenen Körperteilen anfangen, was wir tun oder lassen. Es geht um unser Denken. Und Paulus hat geschrieben, ich zitiere die Bibelstelle 2. Korinther Kapitel 10 und Vers 5, wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Wir nehmen alles Denken gefangen, so dass es Christus gehorcht. Und wenn unsere Gedanken Gott und Jesus Christus wohlgefällig sind, dann wird auch das, was wir mit diesen diversen Extremitäten, Händen, Füßen und dergleichen mehr machen, auch das wird Gott dem Vater und Jesus Christus wohlgefällig sein. Dass wir uns selbst beherrschen, dass wir in dem Kampf gegen die Sünde vorankommen, hat vordergründig mit unseren Gedanken zu tun, mit unserem Denken. Und heute geht es um einen bestimmten Aspekt unseres Denkens, unserer Gedanken. Und als erste Bibelstelle schlagen wir 4. Mose Kapitel 11 nach. 4. Mose Kapitel 11 und wir lesen hier die Verse 1 bis 6. 4. Mose Kapitel 11, die Verse 1 bis 6. Wenn wir dieses Kapitel lesen, dann soll uns bewusst sein, dass die Israeliten keine 2 Jahre aus Ägypten raus waren, keine 2 Jahre waren seit dem Auszug vergangen. Sie standen noch ziemlich am Anfang ihres Weges mit Gott. Und in den Versen 1 bis 6 lesen wir, und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Und als der Herr hörte, entbrannte sein Zorn, und das Feuer des Herrn loderte auf ihnen und fraß am Rande des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Und man nannte die Stätte Tabere, weil hier das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna, die vielleicht perfekteste Speise, die es jemals gegeben hat, Manna. Ich denke, wir sind uns einig, wenn Gott den Menschen zu essen gibt, dann achtet er sehr darauf, dass es gesund ist. Gott, der ursprüngliche Grüne, ja, biologisch dynamisch oder wie man es nennen will. Und die Speise wollte das Volk nicht haben. Und woran dachten sie? Wo waren ihre Gedanken gerichtet? Wohin? Nach Ägypten. Sie dachten an die Vergangenheit. An das, was sie dort hatten, anscheinend eine wechselseitige Ernährung, dass sie, wer weiß, 2 Schichten am Tag arbeiten mussten, dass sie keinen Ruhetag hatten, dass sie, weil sie es waren, wie Sklaven behandelt wurden und auch Schläge wegstecken mussten, wenn die Arbeit dem Soll nicht genügt hat, daran haben sie sich nicht erinnert, sondern in diesem Augenblick ging es allein um das, was sie in Ägypten gegessen hatten. Daran haben sie sich erinnert. Und 3 Kapitel weiter, in Kapitel 14, 3 Kapitel weiter, Kapitel 14, 4. Mose, Kapitel 14, die Verse 1 bis 4, 4. Mose, Kapitel 14, die Verse 1 bis 4, wieder so ein Beispiel. Nun sind sie ungefähr 2 Jahre unterwegs. Und aufgrund dessen, was sich hier zutrug, fügte Gott ihnen weitere 38 Jahre hinzu, sodass sie insgesamt, wie ihr wisst, 40 Jahre in der Wüste unterwegs wären. Vers 1, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Der Zusammenhang ist die Rückkehr der Spione, der Späher aus dem gelobten Land, und von den 12 Spionen oder Spähern haben nur 2 einen guten Bericht abgegeben, Josua und Kaleb. Die anderen 10 haben gesagt, oh, das Land können wir niemals einnehmen. Die Städte sind alle befestigt. Was Gott aus den Städten gemacht hat, erfährt man auch am 7. Tag der ungesäuerten Brote. Ja, Jericho, kennt ihr die Geschichte von Jericho? 7-mal um die Stadt kreisen und dann in die Posaunen stoßen und schreien und diese befestigte Stadt, die ist in sich zusammengebrochen. Und dort gibt es auch die Söhne Anaks, haben sich diese 10 Späher beschwert. Anak heißt Langhals auf Hebräisch. Also, die waren groß, hätten alle in der kananitischen Nationalmannschaft Basketball spielen können. Das Land können wir niemals einnehmen. Sie haben ein böses Gerücht in Umlauf gebracht. Die Reaktion des Volkes, Vers 1, den wir gerade gelesen haben. Jetzt die Verse 2 bis 4. Alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen. Sie sind jetzt von einer Herausforderung auf dem Weg nach Kanaan konfrontiert. Und wie reagieren sie? Ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Wohin orientierten sich ihre Gedanken in diesem Augenblick, in dieser Situation, als sie von einer, zumindest scheinbar, ernsthaften Herausforderung konfrontiert wurden? Wieder rücklings, in die Vergangenheit, nach Ägypten zurück. Wir könnten weitere Abschnitte wie diese beiden nachschlagen über die Erfahrung der Israeliten und Ähnliches lesen. Ich habe gesagt, heute geht es um einen Aspekt unseres Denkens. Und wenn Sie mitgekommen sind, können Sie vielleicht selbst folgern, um welchen Aspekt unseres Denkens das geht. Es geht um unser Gedächtnis. Unser Gedächtnis. Was für ein Gedächtnis haben wir? Haben wir ein bekehrtes Gedächtnis, wenn es in unserem Leben Probleme gibt, auf unserem Weg in unser gelobtes Land? Oder sind wir wie die Israeliten? Haben wir ein verkehrtes Gedächtnis? Ihr Gedächtnis war nicht bekehrt. Es war verkehrt. Wenn sie Probleme hatten, dachten sie an die Vergangenheit. Sie riefen sich in Erinnerung, wie das Leben in Ägypten war, oder dachten sich, da müssen wir wieder hin. Nun, vielleicht meint man, die Erfahrungen der Israeliten, gerade die beiden Beispiele, die wir gelesen haben oder andere dieser Art, die gehen uns heute nichts an. Ja, die passen nicht zu uns. So sind wir schließlich nicht. Und wir möchten bitte dazu 1. Korinther Kapitel 10 nachschlagen. 1. Korinther Kapitel 10. Wir lesen zunächst die Verse 1 bis 5. 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 5. Hier geht es ja um diese Israeliten. Und über sie schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Also das, was sie erlebt haben, und wir fügen hinzu, ausgerechnet zu dieser Jahreszeit, Passa, Tage der ungesäuerten Brote, das war für sie eine Art Taufe. Und so fing ihr Weg an, in ihr gelobtes Land, und mit der übertragenen Symbolik, Taufe und Auszug aus der Sünde fängt unser Weg an in unser gelobtes Land, das Reich Gottes. Sie haben, Vers 3, alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken und tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Ja, alle, die 20 Jahre und darüber waren, bis auf Josua und Kaleb, sie sind alle in der Wüste gestorben. Nur die junge Generation durfte in das gelobte Land einziehen. Und dann wird in den nächsten Versen erzählt, da sind einige Beispiele aufgelistet. Wir lesen jetzt die Verse 11 und 12. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Also ihre Erlebnisse dienen wem? Uns zum Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Die Aussage der Heiligen Schrift ist, dass die Erfahrungen der Israeliten in dieser Zeit auf das Beispiel mit ihrem verkehrten Gedächtnis. Diese Erfahrungen dienen uns zum Vorbild. Sie sind uns eine Warnung. Die Bibel sagt uns in Prediger 7, Sprich nicht, wie kommt's, dass die früheren Tage besser wären als diese? Salomo fügt hinzu, denn du fragst das nicht in Weisheit. Und wenn es um einen Menschen geht, der die Entscheidung getroffen hat, diesen Weg zu gehen, kann diese Fragestellung sehr problematisch werden, wenn der Betreffende an die Zeit vor dem Einschlagen dieses Weges denkt und sich dann denkt, na ja, früher hatte ich es einfacher. Ich hatte nicht all diese Probleme oder diese Herausforderungen, wie ich sie heute habe. Und wissen Sie was? Das mag angehen. Das mag stimmen. In manchen Fällen ist es so, dass wir erst dann, ich möchte fast sagen, in allen Fällen ist es so, wir sind erst dann, uns selbst richtig zu erkennen, wenn Gott anfängt, mit uns zu arbeiten, Dinge in und an uns, die wir vorher nie gesehen haben. Wir hätten nie daran gedacht oder darüber nachgedacht. Auf einmal sind sie aktuell. Was vorher kein Problem war, ist mittlerweile dann schon ein Problem, nicht nur für uns, sondern auch für Gott. Und so schreiten wir auf dem Weg nach vorne. Vielleicht kennen Sie Aussagen wie diese von einem früheren langjährigen Mitglied unserer Kirche, in dem Sinne Salomos, sprich nicht, wie kommt's, dass die früheren Tage besser wären als diese. Ein wörtliches Zitat, wenn ich nicht Mitglied dieser Kirche geworden wäre, hätte ich jeden Monat für meine Rente 250 Euro mehr in der Tasche. Jo, zurück nach Ägypten. Dort ging es mir besser. Und für die 250 Euro weniger, die dieser Mensch angeblich für seine Rente hat, wird er ewig leben können. Ewiges Leben, eine Verantwortung im Reich Gottes. Jesus Christus, zu Rechten, stehend oder sitzend oder was immer wir dann machen werden, daran hat der betreffende Mensch nicht gedacht. Was war sein Gedächtnis in dem Augenblick, als diese Feststellung getroffen wurde? Bekehrt oder verkehrt? Ein weiteres Beispiel in Matthäus Kapitel 9. Das möchten wir bitte nachschlagen. Matthäus Kapitel 9, die Verse 14 bis 17. Matthäus Kapitel 9, die Verse 14 bis 17. Hier geht es um das rituelle Fasten der Pharisäer und auch darum, dass die Jünger Jesu auf diese Weise nicht gefastet haben. Das wurde ihnen vorgehalten. Matthäus 9, Verse 14 bis 17. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, er selbst, Jesus, dann werden sie fasten. Und dann kommt die Lektion, die er erteilen will, in der Form eines Gleichnisses. Niemand fleckt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Die Pharisäer hatten die Tradition und sie waren ja ein sehr starker Einfluss in der damaligen jüdischen Gesellschaft, in dem Judentum zur Zeit Jesu, dass man ein rituelles Fasten regelmäßig durchführen sollte. Denken Sie an die Erzählung Jesu mit dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer sagte, ich faste zweimal in der Woche. Es war ein Ritualfasten. Aus dem Bibelkommentar das Neue Testament erklärt und ausgelegt zu diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Ich lese vor, ich zitiere. Er erzählte ihnen ein Gleichnis, um ihnen den Unterschied zwischen seinem Amt und dem von Johannes dem Täufer zu erklären. Johannes war ein Reformator, der versuchte, diejenigen, die in den Traditionen des Judentums gefangen wären, zur Buße zu bewegen. Jesus jedoch lag nichts daran, ein altes System zu flicken, wie wenn man einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid setzt, das dann doch nur reißen würde, oder wie wenn man neuen Wein in alte Schläuche füllt, die dann ebenfalls zerreißen. Er brachte etwas radikal Neues. Er war gekommen, um eine Gruppe von Menschen aus dem Judentum heraus in ein Reich zu führen, das auf ihm und seiner Gerechtigkeit aufgebaut war. Wahre Gerechtigkeit erwächst nicht aus dem Gesetz oder aus den pharisäischen Traditionen. Ende des Zitats. Mit anderen Worten sagte Jesus sinngemäß, die Frage ging um das Fasten, das rituelle Fasten der Pharisäer, an das sich die Jünger des Johannes anscheinend angepasst hatten, war wie ein altes Kleid. Und das alte Kleid eignete sich nicht für ein neues Tuch. Wir können die Lehre Jesu Christi, das, was wir neu lernen durch Jesus Christus, nicht dem anpassen, was wir früher hatten. Ob es das Judentum ist, der Protestantismus, der Katholizismus, egal was es war, das können wir nicht, das geht nicht. Das ist wie ein Weinschlauch, ein alter Weinschlauch, der dann zerreißt. Ja, die Beispiele der Israeliten dienen uns zur Mahnung. Nochmals, was für ein Gedächtnis haben wir? Ist es ein bekehrtes oder ein verkehrtes? Und wir gehen als nächstes zurück in den Garten Eden. In den Garten Eden. Und wir befassen uns kurz mit den ersten beiden Menschen, Adam und Eva. Und indem wir das tun, stellen wir uns die Frage, wodurch bildet sich oder entsteht unser Gedächtnis? Wodurch bildet es sich? Es bildet sich durch Erfahrung, Dinge, die wir erlebt haben, oder durch Erkenntnis, Dinge, die wir gelernt haben. Wir haben sie nicht unbedingt erlebt, sondern sie wurden uns vermittelt, bestimmte Erkenntnisse. Wir gewinnen Erkenntnisse und dann erinnern wir uns an sie. Stellen Sie sich Adam und Eva vor. Adam erwacht aus diesem, wer weiß wie langen Schlaf und sieht diese tolle Frau auf einmal da stehen. Und was Gott macht, ist immer von der höchsten Qualität. Ich kann mir schon denken, sie war attraktiv, wie er es auch war. Und stellen Sie sich ein Gespräch vor, das Adam jetzt mit seiner Frau führt. Schatz, kannst du dich erinnern an, und die guckt ihn doof an, ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich habe noch gar nichts erlebt. Und Adam eigentlich auch nicht. Er war, wenn wir 1. Mose Kapitel 2 recht verstehen, erst noch am ersten Tag seiner Existenz, denn das, was in 1. Mose 2 beschrieben wird, ereignete sich anscheinend am sechsten Tag dieser Neuschöpfungswoche. Adam konnte sich nicht einmal an den Vortag erinnern. Er konnte sich nicht an letzte Woche, letzten Monat oder letztes Jahr erinnern. Er hatte nichts erlebt. Die beiden mussten erst einige Dinge erleben, um sich an sie erinnern zu können. Also Erfahrung hatten sie noch nicht. Bei ihnen war es ja genau umgekehrt. Ihnen wurde zuerst Erkenntnis vermittelt, nicht wahr? Gott hat sie unterwiesen, Gott machte sie auf diese herrliche Umgebung aufmerksam, auf diesen Garten, in dem sie leben durften, und er sagte ihnen, sie sollten von dem einen Baum nicht essen und von dem anderen Baum durften sie essen, wie von allen anderen Bäumen im Garten. Also ihr Gedächtnis bildete sich zunächst durch gewonnene Erkenntnisse. Erkenntnisse, die Gott ihnen vermittelt hatte. Nun denken Sie jetzt an die Versuchung durch Satan den Teufel. Satan in der Gestalt der Schlange schleicht sich an die Eva heran und sagt ihr, wir alle wissen, was er gesagt hat, ihr dürft nicht von allen Bäumen im Garten essen. Und was wir als nächstes lesen, ist ein Beispiel dafür, dass Eva ein Gedächtnis hatte. Sie konnte sich an das erinnern, was Gott ihr gesagt hatte. Und sie hatte jedenfalls anfänglich Gottes Zitat positiv dargestellt, so wie Gott es ihr und dem Adam gesagt hatte. Sie durften von allen Bäumen essen, nur von diesem einen nicht. Also ihr Gedächtnis funktionierte. Sie konnte sich an das erinnern, was Gott ihr gesagt hatte. Auf eine Art ist das die Situation, in der sich neu berufene Menschen befinden. Ihnen wird Erkenntnis vermittelt, neue Erkenntnis. Wenn sie berufen sind, dann ist ihre Reaktion auf diese neue Erkenntnis anders als die Reaktionen, die uns gerade vorgelesen wurden von Rolf. Sie setzen sich damit auseinander, aber sie haben noch keine Erfahrung. Sie haben noch keine Erfahrung. Sie können sich an nichts erinnern, was sie in der Vergangenheit mit dieser Erkenntnis angefangen haben. Nun, 1. Korinther, Kapitel 5 und Vers 8, das ist interessant, wie der Apostel Paulus das ungesäuerte Brot beschreibt, das wir in den letzten Tagen zu uns eingenommen haben. 1. Korinther, Kapitel 5 und Vers 8, wo er sagt, nachdem er Christus als unser Passahlamm beschreibt oder bezeichnet, er sagt in 1. Korinther 5 und Vers 8, darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Das ungesäuerte Brot, das wir in den letzten Tagen gegessen haben, ist ein Sinnbild, nicht nur für die Lebensführung, die Gott von uns erwartet, nicht nur, sagen wir, nicht nur ist vielleicht da falsch gesagt, schlecht ausgedrückt für Jesus, es ist ein Sinnbild für die Wahrheit, für Erkenntnis. Und wenn wir das Fest der ungesäuerten Brote halten und dieses ungesäuerte Brot essen, ist das ein Sinnbild dafür, unter anderem, dass wir die Wahrheit Gottes annehmen wollen. Wir wollen in dieser Wahrheit, in dieser Erkenntnis wachsen. Wenn es um unser Gedächtnis geht, Lektion Nummer 1 ist, ohne richtige Erkenntnis, ohne die Erkenntnis der Wahrheit Gottes, werden wir niemals ein bekehrtes Gedächtnis haben. Wir werden niemals ein bekehrtes Gedächtnis haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes befassen. Sonst gibt es nichts, keine Erkenntnis, an die wir uns erinnern können. Sie wird uns nicht automatisch vermittelt. Und das ist vielleicht der Fehler, den einige machen, wenn sie an den Heiligen Geist denken. Der Heilige Geist ist analog zu dem Geist des Menschen oder dem Geist in dem Menschen, der in Verbindung mit unserem materiellen Gehirn, mit dem physischen Gehirn, den menschlichen Intellekt ermöglicht. Und dass wir den Geist im Menschen haben, bedeutet nicht automatisch, dass wir alles wissen. Wir müssen uns das Wissen aneignen. Wir müssen lernen. Deshalb gehen wir 12 oder wie viele Jahre in die Schule oder erlernen einen Beruf und sammeln im Leben Erfahrungen. Das wird uns nicht automatisch gegeben. Und so ist es auch bei dem Geist Gottes. Wenn der Geist Gottes hinzukommt und sich mit dem Geist des Menschen verbindet und wir dadurch zu Kindern Gottes gezeugt werden, so versetzt uns dieser Geist in die Lage, die Dinge Gottes zu verstehen, in der gleichen Weise, wie wir mit dem Geist des Menschen die Dinge des Menschen verstehen können, wie Mathematik, die Naturwissenschaften und all diese Dinge. Aber die Erkenntnis Gottes wird uns nicht automatisch geschenkt. Auch dort müssen wir uns bemühen, wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Wir essen 7 Tage lang das ungesäuerte Brot der Lauterkeit und Wahrheit und tun damit kund. Wir wollen in dieser Erkenntnis wachsen. Wir wollen in Zukunft, wenn wir Dinge erleben, uns an Dinge erinnern können, mit einem bekehrten Gedächtnis, Dinge, die wir in dem Wort Gottes gelernt haben, Dinge, die wir passend zu dieser Situation anwenden können. Nun in 1. Mose Kapitel 3, das schlagen wir nicht nach, es geht da wieder um die Eva. Die Erzählung zeigt uns, sie hatte das im Gedächtnis, was Gott ihr und dem Adam gesagt hatte. Sie wusste, Gott hatte gesagt, wir dürfen eigentlich von allen Bäumen essen. Aber von dem einen Baum dürfen wir nicht essen. Sie konnte sich an das erinnern, was Gott ihr gesagt hatte. Aber sie hatte auf diesem Gebiet noch keine Erfahrung. Anscheinend hat Gott nicht gesagt, das vermute ich, das sagt die Bibel nicht, sondern ich vermute das, anscheinend hatte Gott ihnen nicht gesagt, was ihnen passieren würde, wenn sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Er hat ihnen nur gesagt, esst nicht davon, nehmt die Frucht nicht und esst sie nicht. Und jetzt kommt der Teufel daher. Eva konnte sich zwar an das erinnern, was Gott ihr gesagt hatte, und jetzt sagt ihr der Teufel, eigentlich ist es so, wenn du diese Frucht isst, dann passiert etwas mit dir, dann bist du wie Gott. Dann kannst du selbst entscheiden, was gut und böse ist. Wie ich sagte, sie hatte noch keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Gott hatte ihr anscheinend nicht erklärt, warum sie von diesem Baum nicht nehmen und essen sollte. Und ihr fehlte etwas, und deshalb konnte sie auch keine Erfahrung im positiven Sinne auf diesem Gebiet sammeln. Ihr fehlte eine Art Erkenntnis, die wir Glauben nennen. Glauben. Ich lese uns diese gut bekannte Bibelstelle in Hebräer 11 und Vers 1 vor. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder in der Einheitsübersetzung, Glaube aber ist Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Dinge, die Gott verheißen hat, das sind Dinge, die wir noch nicht sehen, Dinge, die unsichtbar sind, weil sie nicht materiell sind, das Geistliche zum Beispiel. Und im Volksmund benutzen wir das Wort Glauben oft im Sinne von meinen oder vermuten. Im biblischen Sinne ist Glauben nicht vermuten oder meinen. Glauben ist Wissen. Ich weiß, dass dem so ist. Den konkreten Beweis habe ich noch nicht in der Hand, aber sinngemäß, wenn Gott es sagt, dann wird es so sein. Es wird stimmen. Ich glaube das. Ich weiß das. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Erkenntnis. Und diese Art Erkenntnis fehlte der Eva. Hätte sie sie gehabt, hätte sie sich gesagt, gut, Gott hat mir nicht gesagt, warum ich von diesem Baum nicht essen soll, aber wenn er mir das gesagt hat, wird das seine Richtigkeit haben. Das wird einen guten Grund auf sich haben, und egal, was mir jetzt diese Schlange sagt, ich werde an dieser Überzeugung festhalten, an dieser Erkenntnis, und ich werde das nicht tun, wozu mich die Schlange auffordert. Und auch das ist die Situation, in der sich neue Berufene befinden. Sie gewinnen neue Erkenntnisse, sie fangen an zu verstehen, was Gott von ihnen erwartet, aber sie haben noch keine Erfahrungswerte. Und dann wird ihnen bewusst, Gott erwartet von denen, die in den Fußtapfen Jesu Christi nachfolgen wollen, bestimmte Dinge, die sie in ihrem Leben bisher nicht getan haben. Dass sie sich zum Beispiel heute an diesem Tag, an einem Werktag versammeln, dass sie frei nehmen von der Arbeit, dass sie auch morgen frei nehmen, weil morgen ein Sabbat ist, Gottes Sabbat. Es ist nicht der Sabbat der Juden, wie der eine geschrieben hat. Das ist die Situation, in der sich neue Berufene befinden. Wir haben Situationen wie diese, jetzt gerade in unserer Gemeinde, wo neue hinzustoßen und sie erkennen, diese neue Erkenntnis haben sie hinzugewonnen. Gott erwartet von den Berufenen, von den Nachfolgern Jesu Christi, dass man den Sabbat hält. Sie haben eine Arbeitsstelle und einen Chef, der von ihnen erwartet, sie sollen am Samstag erscheinen. Und was macht man da? Ja, dann kommt es natürlich auf kluges Verhalten an, wie man da vorgeht. Nicht, dass man wie der Elefant im sprichwörtlichen Porzellanladen das Gewicht um sich schmeißt, sondern man sollte schon mit Weisheit und Taktgefühl vorgehen. Aber diese zusätzliche Erkenntnis, Glaube, dieses Überzeugtsein von Dingen, wenn Gott das von mir erwartet, dann wird Gott schon einen Weg ebnen, wie das in meinem Leben möglich sein wird. Wie das möglich wird. Und das wird dann zu einem Erfahrungswert. Und deshalb brauchen Sie, Neuberufene und übrigens wir alle, diese besondere Erkenntnis, Glauben, um nach den Erkenntnissen zu leben, die Gott uns schenkt. Und das ist unsere zweite Lektion, wenn es um unser Gedächtnis geht. Ohne Glauben nutzt uns unsere richtige Erkenntnis nicht. Wenn wir nicht glauben, dass Gott diejenigen belohnen wird, die seinen Willen tun. Wenn wir nicht davon überzeugt sind, dann nützt uns unsere Erkenntnis nicht, weil wir sie nicht umsetzen werden. Wir werden nicht danach handeln. Und indem wir danach handeln, erweitert sich unser Gedächtnis nun um Erfahrungen. Wir fangen an, Erfahrungen zu sammeln. Wir sehen, Gottes Weg funktioniert. Er ist nicht ohne Hindernisse, nein, das ist er nicht, aber er funktioniert, wenn wir Gott beim Wort nehmen und mit Überzeugung voranschreiten. Und das ist übrigens auch die Situation, die junge Leute in der Gemeinde haben, diejenigen, die in der Gemeinde groß werden oder heranwachsen. Man sitzt hier und hört jahrelang Dinge wie die Dinge, die wir heute behandeln, Dinge über die Erwartung, die Gott an uns alle stellt, wenn wir ihm gefallen wollen mit unserer Lebensweise, Dinge, die wir noch nicht erlebt haben, ja? Dinge, von denen wir noch nicht konfrontiert worden sind, was die Schulfreunde vielleicht von uns erwarten und dem, was Gott von uns erwartet, zuwiderläuft. Dass es so sein soll, wie es in der Bibel steht, wissen wir, wie man damit umgeht. Diese Erfahrung haben wir noch nicht. Was tun wir dann? Also die Situation betrifft uns alle. Interessant ist, wenn wir 2. Mose Kapitel 14 nachschlagen, 2. Mose Kapitel 14, dass Gott den Israeliten wiederholt Gelegenheiten gegeben hat, Glauben zu üben, Glauben kennenzulernen, ihm zu vertrauen, positive Erfahrungen zu sammeln. Und wir lesen jetzt eines dieser Beispiele. In 2. Mose Kapitel 14, und nach der jüdischen Tradition ereignete sich dieses mit dem Roten Meer am heutigen Tag, also in der Nacht von, das wäre jetzt Donnerstag auf Freitag gewesen, da wurde der Meeresboden trockengelegt und am heutigen Tag sind die Israeliten durch das Rote Meer zu Fuß gegangen. Und auf ihrer Webseite hat die United Church of God jetzt in diesen Tagen, glaube ich, ein interessantes Video veröffentlicht. Das sind Produktionen der jungen Leute, die wir in Cincinnati haben. Die sind mit Animation und all diesen Dingen sehr begabt und sie haben ja eine Animation der Durchquerung des Roten Meeres produziert, wo man sieht, wie das Wasser, ja, praktisch zu Bergen an beiden Seiten ganz hoch neben den Israeliten steht, wie das für sie gewesen sein muss, durch diese Schlucht, ja, hindurch zu marschieren. Gott gab ihnen die Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 5. 2. Mose 14, Vers 5. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen, warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Vers 9, die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer. Die Israeliten sehen das in den nächsten Versen. Sie haben Angst, lesen Sie den letzten Satz in Vers 10. Sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose. Hier kommt anscheinend, soweit ich es weiß, das erste Beispiel ihres verkehrten Gedächtnisses in dieser Angstsituation. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Sie haben gemeint, sie werden sterben. Vers 14, Mose sagte dem Volk, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wir lesen noch Verse 15 und 16, der Herr sprach zu Mose, was schreiest du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, so dass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Und wir kennen die Geschichte. Sie sind heil ans andere Ufer gekommen. Und als die Ägypter mit ihren Kampfwagen ihnen nachjagen wollten, anscheinend zeitlich in einigem Abstand zu der Durchquerung der Israeliten, sind ihre Räder ins Stocken gekommen und Gott ließ einfach das ganze Wasser auf sie hereinbrechen. Das Resultat, Vers 31, dieselben Israeliten, die vielleicht 20 Stunden zuvor gesagt hatten, wir hätten in Ägypten bleiben sollen, dort wäre es besser für uns gewesen. Jetzt heißt es über sie, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Und wiederholt gab Gott Israel die Gelegenheit, Erfahrungen dieser Art zu sammeln. Das nächste Beispiel ist gleich im nächsten Kapitel, das bittere Wasser zu Mara. Das lesen wir nicht, wir erwähnen es nur. Was tut das Volk, wenn es dorthin kommt und es gibt kein Trinkwasser? Das Volk murrte. Das Volk hätte sagen können, mit einem bekehrten Gedächtnis, wir haben jetzt gerade das erlebt, was Gott mit den Ägyptern gemacht hat. Hat Gott uns hierher geführt, dieses große Wunder getan, um uns hier verdursten zu lassen? Nein, Gott wird das schon richten. Und das haben sie nicht getan. Dann gab's die Speisung mit Manna. Später die Speisung mit Wachteln, als sie sich über das Manna beschwerten. Dass sie sich beschwerten, war nicht in Ordnung. Aber merken wir uns, was für ein Gott es war, dem sie dienten. Gott ging auf die Beschwerde ein und ließ sie Fleisch essen. Zunächst so viel, dass sie alle krank wurden. Aber er hat sie dann regelmäßig mit Vogelfleisch, mit Wachteln gespeist. Immer wieder gab Gott Israel die Gelegenheit, Erfahrungen dieser Art zu sammeln. Und bei jeder Gelegenheit hätte Israel sagen können, Israel hätte sich in Erinnerung rufen können, bis jetzt ist es immer so gewesen, wie es war, Gott hat für uns gesorgt, diese Situation wird nicht anders sein. Doch sie haben es nicht geschafft, wie ihr wisst. Von dieser erwachsenen Generation sind alle außer Kaleb und Josua gestorben. Und der Autor des Hebräerbriefs schreibt in Hebräer 3, die Verse 18 und 19, wem hat er geschworen, sie sollen nicht in das Land seiner Ruhe kommen, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineinkommen konnten. Sie haben Gott nicht geglaubt. Dieses Überzeugtsein, dieses Nicht-Meinen, sondern Wissen, Gott wird es richten. Gott wird für uns sorgen. Das fehlte ihnen. Deshalb versagten sie. Also wir werden niemals ein bekehrtes Gedächtnis haben, ohne richtige Erkenntnis, ohne die Wahrheit, die wir in uns aufnehmen. Und in Zukunft, wenn wir irgendeine Situation erleben, sind wir, weil wir diese Erkenntnis in uns aufgenommen haben, in der Lage, uns daran zu erinnern, was Gott uns sagt in seinem Wort. Und ohne Glauben werden wir, wie die Israeliten von einst, nicht in der Lage sein, diese Erkenntnis umzusetzen. Die Israeliten waren Augenzeugen der Wunder Gottes. Sie haben ja mit eigenen Augen gesehen, was Gott mit den Ägyptern gemacht hat. Aber diese Erkenntnis nützte ihnen nichts, weil sie den notwendigen Glauben nicht hatten. Sie hatten ein verkehrtes Gedächtnis. Sie hatten kein bekehrtes. Sie erinnerten sich an Ägypten, an ihre Vergangenheit. Und wenn wir diesen Weg einschlagen, sind wir wie Adam und Eva im Garten Eden in einem Sinne. Uns werden Erkenntnisse vermittelt, aber uns fehlt die Erfahrung. Und wenn wir religiöse Menschen, ich sage das jetzt ein bisschen locker, religiöse Menschen gewesen sind, dann ist das Einzige, was wir mit religiöse Erfahrung verbinden können, das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Man kommt da heraus, je länger man diesen Weg geht, und wenn wir in einer anderen Kirche gewesen sind, verblasst dann mit der Zeit die Erinnerung an das, was wir dort erlebt haben. Ja, das ist wie das alte Kleid oder wie die alten Weinschläuche oder Jahreszeiten. Wie gerade diese Jahreszeit, dieses Jahr war es ja so, dass unser Passau und der erste Tag der ungesäuerten Brote, sie waren ja fast zeitgleich mit Ostern, eine Zeit, die manche früher, weil sie es nicht anders wussten, gerne gefeiert haben, auch Weihnachten. Weihnachten ist oft eine Zeit, in der Familien sich treffen und dass man sich daran erinnert, an die Pflege familiärer Beziehungen. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Aber wenn man stark kirchlich engagiert gewesen ist, dann braucht es vielleicht etwas Abstand. Es braucht das Sammeln neuer Erfahrungen auf dem Weg Gottes, bis diese Erinnerungen verblassen, ja, uns nicht mehr so wichtig sind. So geht es auch, wenn wir Probleme haben im Leben. Wir sind es vielleicht wie Petrus gewohnt gewesen, die Dinge auf unsere Art und Weise zu lösen. Das ist nicht eine Rückkehr nach Ägypten, aber es ist schon ein Rückfall in frühere Gewohnheiten, wenn ein Problem auftaucht, meinen, ach, wir schaffen das wie früher. Macht das so wie immer. Vielleicht ist die Art, wie wir es schon immer gemacht haben, nicht die Art Gottes. Dazu dient die Aufnahme neuer Erkenntnisse. Dazu dient Glauben. Ja? Wenn Gott es sagt, wird es seine Richtigkeit haben. Das wird schon stimmen. Wir haben im Neuen Testament einen Mann, der bestimmt das hätte sagen können, was dieser Mann mir vor einigen Jahren gesagt hat. Dieses Zitat, das ich vorhin erwähnte, wenn ich nicht Mitglied dieser Kirche geworden wäre, hätte ich jeden Monat für meine Rente so und so viel mehr Euro in der Tasche gehabt. Wie war es bei dem Apostel Paulus? Woran hätte er sich alles erinnern können, was er vorher hatte? Eine angesehene Position in dem Judentum seiner Zeit, ein respektierter Lehrer. Was wurde aus ihm? Ja, die Juden hätten gesagt, ein despektierlicher Sektenprediger ist aus ihm geworden. Dieser einstige, hoch angesehene Lehrer in dem Judentum. Und über all das, was vorher war, sagte Paulus, wie ihr wisst, ich vergesse, was dahinten ist. Auch das gehört zu einem bekehrten Gedächtnis, dass man bestimmte Dinge vergisst. Ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und dieses Zitat des Paulus steht im direkten Gegensatz zu dem, was der Autor des Hebräerbriefs über die Israeliten geschrieben hat. Die Israeliten hatten ihr Augenmerk nicht auf den Weg gerichtet, der vor ihnen lag, sondern wenn sie Probleme erlebten, schauten sie zurück. Sie schauten nach Ägypten zurück. Paulus hingegen vergaß das, was hinten war, was früher war, und sein Blick war nach vorne gerichtet. Das Erreichen des Zieles, das Reich Gottes, ja, der Eingang in das Reich Gottes. Johannes 14 und Vers 6, unsere letzte Stelle. Johannes 14 und Vers 6, manche kennen diesen Vers auswendig, wo Jesus sagt, Johannes 14 und Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich nehme an, dass Sie hier am Passahabend die Verse in Johannes Kapitel 6 gelesen haben. Sie gehören traditionell zu der Lesung oder den Lesungen im Laufe des Abends, dort wo Jesus seinen Jüngern und auch einigen Juden gesagt hat, wenn ihr das ewige Leben haben wollt, wenn das ewige Leben in euch sein soll, dann müsst ihr mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und das meinte er symbolisch. Das zeigt auch der Schluss von Kapitel 6. Er meinte das nicht buchstäblich, dass wir tatsächlich sein Fleisch essen Wir tun das symbolisch jedes Jahr am Passahabend, wenn wir das gebrochene Brot essen. Und wir tun es auch symbolisch in den 7 Tagen der ungesäuerten Brote, wenn wir ungesäuertes Brot essen. Ungesäuertes Brot, ein Sinnbild der Wahrheit. Und Jesus sagt selbst, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Verkörperung der Wahrheit. Ich bin der Inbegriff der Wahrheit. Er war derjenige, durch den der Vater die Wahrheit uns Menschen übermittelt hat. Und er ist nicht nur die Wahrheit, nicht nur Erkenntnis, er ist auch der Weg. Er zeigt auch, wie man es lebt, wie man diesen Weg geht. Und diese Verbindung, die Aufnahme, die Gewinnung neuer Erkenntnisse der Wahrheit und das Umsetzen dieser Wahrheit in einen Weg, den wir Schritt für Schritt mit Gott gehen, das führt uns zum Leben, zum ewigen Leben. Das bildet auch unser bekehrtes Gedächtnis. Wenn wir Dinge erleben, dann denken wir an das, wir rufen uns in Erinnerung, was wir in der Heiligen Schrift gelesen und gelernt haben. Wie Eva, sie war in der Lage, das wiederzugeben, was Gott ihr gesagt hatte. Aber noch mehr tun wir. Wir können es uns nicht nur in Erinnerung rufen, sondern, wie Jesus sagte, ich bin der Weg, wir bemühen uns, danach zu leben. Wir sammeln wieder eine Erfahrung, eine weitere Erfahrung, an die wir uns dann erinnern können in der Zukunft. Ja, was Gott sagt, funktioniert. Es hat seine Richtigkeit. Es bringt Segen. Und es führt letztendlich zum Reich Gottes, zum gelobten Land in unserem Fall. Dieses Fest zeigt uns auch, der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir werden nächstes Jahr, wenn das Fest der ungesäuerten Brote kommt, wieder ungesäuertes Brot essen. Wir werden wieder an das Versprechen erinnert, das wir Gott gegeben haben, an die Verpflichtung, die wir eingegangen sind, seinen Weg zu gehen. Und das Jahr danach wieder. Und das Jahr danach schon wieder. Und wenn wir durch das Leben gehen, wenn wir wie die Israeliten Hindernisse, Schwierigkeiten erleben, dann stellt sich die Frage, was für ein Gedächtnis haben wir in dem Augenblick? Ist es ein verkehrtes, wie die Israeliten es hatten? Wir denken an früher, wie es besser war. Wir hatten ja alle diese Probleme nicht. Oder ist es ein bekehrtes? Durch Erkenntnis und Erfahrung wissen wir, Gott wird es schon richten. Auch wenn es nicht danach aussieht, da kommt Glauben ins Spiel. Und bei der Selbstbeherrschung, die Gott von uns erwartet, symbolisiert durch diese Tage, durch die Überwindung der Sünde, spielt unser Gedächtnis eine wichtige Rolle. Deshalb hoffe ich in Zukunft, dass Sie sich an diese Predigt erinnern werden. Geschwister, nur mit einem bekehrten Gedächtnis kommen wir ins gelobte Land, in das Reich Gottes.